Die Radio Wissen. Update.
Für die Bevölkerung, die hier lebt, ist es unsere verdammte Pflicht, diesen massenhaften Missbrauch des guten Asylrechts, das im Grundgesetz geschützt ist, einzudämmen und abzustellen. Das ist unsere Pflicht.
Ja, so sieht Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer das und plant für sein Bundesland getrennte Flüchtlingsheime für Menschen, zum Beispiel aus dem Balkan. Denn, so Seehofer, Menschen von dort hätten ohnehin kaum Aussichten auf Asyl in Deutschland. Mehr zur Flüchtlingsdebatte jetzt hier im Update. Mein Name ist Vivien Leue.
Update.
CSU-Mann Seehofer erhält mit seinem Vorstoß, Asylbewerber getrennt nach Herkunftsregionen unterzubringen, unerwartete Schützenhilfe von der Flüchtlingsbeauftragten und SPD-Politikerin Aydan Özkuş.
Die Frage ist tatsächlich, sollte man von Anfang an vielleicht schon nach Ländern sortieren und sagen, diejenigen, die eben aus bestimmten Regionen kommen, so wie sie auch hinterher bearbeitet werden, muss man ja sagen, kommen eben in bestimmte Erstaufnahmeeinrichtungen und die anderen in andere. Das ist durchaus eine Idee.
Ganz anders sehen das viele ihrer Parteikollegen. SPD-Generalsekretärin Jasmin Fahimi sagte bei NTV,
das, was Horst Seehofer da betreibt, finde ich, ist ein ziemlich erbärmliches Spiel. Es geht ja hier nicht um praktische Lösungen, sondern er will offensichtlich das Signal setzen, dass in Bayern Flüchtlinge nicht willkommen sind. Das ist fatal für unser gesellschaftliches Klima.
Und auch NRW-Innenminister Ralf Jäger, ebenfalls SPD, sagte der Rheinischen Post,
wir wollen die Menschen aus den Krisengebieten, die alles verloren haben und dringend unsere Hilfe brauchen, nicht verschrecken.
Nordrhein-Westfalen lehnt getrennte Flüchtlingszentren deshalb ab. Das Problem hinter der Diskussion: deutschlandweit fehlen geschätzt 40.000 Plätze in den Flüchtlingserstaufnahmelagern. In diesem Jahr erwartet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 400.000 bis 450.000 neue Asylbewerber. Doppelt so viele wie im letzten Jahr. Viele Kommunen wollen zwar helfen, sie sind aber mit ihren Kapazitäten am Rand des Möglichen, wie der Oberbürgermeister von Mönchengladbach erklärt.
Wir stoßen inzwischen ganz deutlich an unsere Grenzen, das muss man klar sagen. Das ist immer der Spagat zwischen der Situation, dass wir hier mit Menschen zu tun haben, die man einigermaßen vertretbar eben unterbringen muss. Und auf der anderen Seite die Situation dieser völligen Ungewissheit, wann kommen neue Flüchtlinge, wann werden sie anerkannt, wann verlassen sie uns wieder, bleiben sie.
Ja, teilweise erfahren die Kommunen erst morgens, dass noch am selben Tag neue Flüchtlinge aus den völlig überfüllten Erstaufnahmezentren zu ihnen kommen. Dann werden eilig Klassenräume in Schulen hergerichtet, leerstehende Supermärkte mit Matratzen bestückt, Turnhallen umgemodelt. Hamburg plant jetzt Containerdörfer für bis zu 20.000 Flüchtlinge. Brandenburg hat eine alte Kaserne umgestaltet. Rheinland-Pfalz nahe Bitburg eine Zeltstadt für die Menschen aufgebaut. Dort sind neben Menschen aus dem Balkan auch viele Syrer untergebracht. Warum Sie hier sind, dafür reichen wenige Worte.
Mein Land ist ein Problem. Mein Land geht kaputt. Ich möchte auch leben hier. Kann nicht anderes zurück mein Land.
Aber auch die Menschen aus dem Balkan treibt die Not nach Deutschland. Sie gehören meist der Volksgruppe der Roma an. Und die werden in vielen Balkanländern diskriminiert, zum Teil ganz offen. Sie finden keine Arbeit, haben keine Gesundheitsversorgung. Die Bundesregierung sagt aber, diese Menschen sind nicht politisch verfolgt und stuft Länder wie Serbien, Bosnien-Herzegowina und Mazedonien und womöglich bald auch Albanien, Kosovo und Montenegro als sichere Herkunftsländer ein.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auf Facebook schreibt Emma Bock zu Flüchtlingsunterkünften. Eigentlich sollten sich die Verantwortlichen in Grund und Boden schämen. Hier werden Menschen in Zelten untergebracht. Jetzt die Hitze und bald die Kälte. In Zelten, unfassbar. Hier sorgt man sich um Hühner, die zu wenig Platz haben. Aber mit Menschen geht man so um? Und Afro-German Rebel twittert: Menschen, die vor Krieg und Verfolgung bei uns Schutz suchen, werden weiteren Traumata ausgesetzt. Alltag in Schland. Schande. Im Netz wird viel Solidarität, aber auch Skepsis deutlich. Frank Schürmann schreibt bei Facebook: Mir persönlich nimmt der Staat schon über 60% meiner Arbeitsleistung weg. Und zwar das meiste, um es an andere zu verteilen, beziehungsweise um deren Anteil an den allgemeinen Staatskosten mit zu übernehmen. Meine Solidarität ist überstrapaziert. Holger Wachholz meint zur politischen Situation, man lässt Unmengen von Flüchtlingen ins Land. Bund und Länder drücken sie den Kommunen aufs Auge, die mittlerweile völlig überfordert sind. Zudem sollten alle EU-Staaten nicht nur von der tollen europäischen Solidarität sprechen, sondern sich auch entsprechend verhalten und endlich auch Flüchtlinge aufnehmen. Und Ferho Ackmann wendet sich an alle im Netz. Hallo ihr Lieben. Ich bin als minderjähriges, unbegleitetes Flüchtlingskind vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen und habe sehr viel Hilfe gebraucht und noch mehr Hilfe bekommen. In diesem Land gibt es sehr viele gute Menschen. Danke. Nichts geschieht ohne Grund und was man gegeben hat, bekommt man irgendwann wieder zurück.
Was sonst noch wichtig war?
Asyl- und Flüchtlingsunterkünfte in Deutschland werden immer öfter angegriffen. Allein im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden 200 Delikte registriert. Das sind so viele wie im ganzen letzten Jahr. Dazu zählen Brandanschläge und Proteste vor Asylunterkünften. Die meisten Übergriffe wurden von rechtsradikalen Tätern verübt. Das Bundesinnenministerium rechnet damit, dass es auch im zweiten Halbjahr mehr Übergriffe geben wird.
Tsipras Alexios. Nein.
Auch wenn es sich für deutsche Ohren wie ein Nein anhört, das ist das Ja vom griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras zum zweiten Reformpaket. Das griechische Parlament hat die Reformen in der Nacht beschlossen. Die Bundesregierung freut sich über dieses Ja. Kanzleramtschef Peter Altmaier twitterte, dass das ein wichtiger Schritt ist, aber erst der Anfang. Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach sieht das anders. Er legte sein Amt als Vorsitzender des Bundestagsinnenausschusses nieder, denn er ist gegen weitere Kredite für Griechenland. In den neu beschlossenen Reformen geht es darum, dass Griechenland Regeln umsetzt, die in der EU schon gelten, im Justizsystem und bei Banken. Damit es jetzt auch von den internationalen Geldgebern neue Kredite gibt, müssen aber noch mehr Dinge geändert werden, zum Beispiel beim Arbeitsrecht, in der Verwaltung und bei der Wirtschaft. Das neue Hilfspaket, das Griechenland dann bekommen könnte, soll bis zu 86 Milliarden Euro umfassen, verteilt über 3 Jahre.
Step out or I will remove you.
I am getting removed for a failure.
Step out or I will remove you. I'm giving you a lawful order.
You just pulled me out of my car.
Turn around.
Are you fucking kidding me? This is some bullshit.
Put your hands behind your back.
Because you know this is straight bullshit and you full of shit.
Ja, so fing es an. Sandra Bland, eine junge schwarze US-Amerikanerin, wird von einem texanischen Polizisten auf der Straße angehalten, weil sie nicht geblinkt hat. Es kommt zum Streit, der Polizist nimmt sie fest und 3 Tage später wird Sandra Bland in ihrer Gefängniszelle tot aufgefunden. Selbstmord, sagen die Behörden und haben jetzt neue Informationen dazu veröffentlicht. Die sind aber widersprüchlich. Denn als Beweis für den Suizid steht in einem Formular, dass Sandra Bland dieses Jahr schon einmal einen Selbstmordversuch unternommen hat. Grund sei der Tod ihres ungeborenen Babys gewesen. In einem anderen Formular steht aber, dass dieser Suizidversuch letztes Jahr stattfand. Die Familie von Bland weist die Behauptung der Polizei ohnehin zurück, dass sie überhaupt selbstmordgefährdet war. Schon am Montag wurde ein Video veröffentlicht, das zeigen soll, dass niemand Blands Zelle betreten oder verlassen hat, bevor ihre Leiche entdeckt wurde. Laut US-Medien besteht aber der Verdacht, dass das Video bearbeitet wurde. Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles will erst einmal am 8-Stunden-Tag festhalten, auch wenn die Wirtschaft flexiblere und damit vor allem längere Arbeitszeiten fordert. Arbeitgeberverbände hatten an die Politik appelliert, die tägliche Arbeitszeitbegrenzung von 8 Stunden aufzuheben und nur die Wochenarbeitszeit zu begrenzen. Darüber berichtete die Rheinische Post. Demnach nennen die Arbeitgeber als Grund die wachsende Digitalisierung. Sie mache flexiblere Arbeitszeiten nötig. Das Bundesarbeitsministerium sieht dafür aber keinen Anlass. Es gebe schon genug Ausnahmen.
Was noch wichtig wird.
Morgen vor 5 Jahren kam es in Duisburg zu einer Massenpanik bei der Love Parade. 21 Menschen starben, mehr als 500 wurden verletzt.
Irgendwann kam halt nochmal so eine Schubswelle und eine Frau fiel einfach auf den Boden, hat geschrien und die Leute haben gesagt, Vorsicht, hier liegt jemand. Es hat keiner Rücksicht genommen und irgendwann hat man das Geschrei von der Frau nicht mehr gehört und man dachte sich einfach nur wirklich, Scheiße, das war's wirklich jetzt.
Mit einer öffentlichen Gedenkfeier will die Stadt Duisburg an die Opfer der Katastrophe erinnern. Dazu werden rund 500 Menschen erwartet, außerdem verschiedene Lokalpolitiker.
Und sonst in der Welt?
Im vergangenen Sommer wird bekannt, dass französische Blauhelmsoldaten in Afrika Kinder sexuell missbraucht haben sollen. Die Vereinten Nationen erfahren davon, ermitteln aber nicht. Jetzt hat eine der Verantwortlichen Konsequenzen gezogen. Die stellvertretende UNO-Menschenrechtsbeauftragte Flavia Panzieri ist zurückgetreten, offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Die 64-jährige Italienerin hat zugegeben, von den Missbrauchsvorwürfen in der Zentralafrikanischen Republik gewusst zu haben. Sie hatte den Fall aber nicht weiter verfolgt. Die Vorwürfe gehen auf die Aussagen von sechs Jungen zurück. Die Taten sollen zwischen Ende 2013 und Mitte 2014 passiert sein. Die Opfer waren damals zwischen 9 und 13 Jahren alt. Die Soldaten sollen die hungernden Kinder mit Lebensmitteln gefügig gemacht haben. Ihr Sohn war bei einem organisierten Komasaufen an der Uni von Tokio ums Leben gekommen. Jetzt haben die Eltern Klage eingereicht, und zwar gegen 21 Mitstudenten. Sie fordern umgerechnet 1,2 Millionen Euro Schadenersatz. Der 21-jährige Sohn des Paares war 2012 ums Leben gekommen. Er war zu einer Party eines Tennisclubs an der Tokioter Uni eingeladen. Dort hatte er einen Liter Schnaps getrunken und war dann zusammengebrochen. Laut Medienberichten hat keiner der anderen Studenten geholfen. Ein Krankenwagen wurde erst 4 Stunden später gerufen, da war der junge Mann bereits tot. Alkohol ist in Japan leicht zu bekommen und spielt eine wichtige Rolle im Leben von Erwachsenen. Besonders Büroangestellte und Geschäftsleute treffen sich regelmäßig zum Umtrunk. Auch unter Studenten sind Alkoholexzesse beliebt. Die US-Sängerin Taylor Swift sorgt mit ihren Fanartikeln für Diskussionen in China. Die Sängerin will dort unter anderem T-Shirts mit dem Aufdruck TS 1989 verkaufen. Das steht aber nicht nur für die Initialen und das Geburtsjahr von Taylor Swift, sondern auch für Tiananmen Square und das Jahr, in dem rund um den zentralen Platz in Peking mehrere tausend Menschen ums Leben kamen. Das Thema ist in China tabu. Menschenrechtsaktivisten fragen sich jetzt, ob Chinas Zensoren Taylor Swifts Merchandising-Artikel verbieten werden. Der Verkauf ihres Albums 1989 und ihre gleichnamige China-Tour im Oktober sind bisher erlaubt. Taylor Swift ist sehr beliebt in China.
Wissensnachrichten.
Was habt ihr für Musik in eurer Lieblingsplaylist und warum sind genau diese Titel da drin? Katrin Sielka aus den Wissensnachrichten ist hier und sie hat keine Playlist mitgebracht, aber eine Erklärung für euren Musikgeschmack. Und zwar von britischen Psychologen. Warum also, Katrin, hören wir welche Musik?
Unser Musikgeschmack hängt mit der Art zusammen, wie wir denken, sagt die britische Studie. Und zwar, wenn du eher der emotionale Typ bist, der empathisch denkende Typ, dann magst du lieber weichere Musik, lieblichere, gefühlsbetontere Musik und auch gerne Lieder mit traurigen Elementen. Zum Beispiel das hier.
Halleluja, Halleluja.
Ja, das gefällt mir, aber irgendwie klingt das nach einem Klischee. Wie haben die Wissenschaftler das denn untersucht?
Die haben 4000 Leute über Facebook rekrutiert und die Nutzer mussten dann so einen längeren psychologischen Fragebogen beantworten. So haben die dann die Leute eingeteilt in empathisch denkende Menschen und in rational denkende Menschen. Und dann mussten diese Menschen natürlich auch noch Lieder bewerten und sagen, ob sie die mögen oder nicht.
Und worauf sollen demnach die rationalen Denker stehen?
Der Auswertung nach auf krachigeres, mit mehr Wumms, was mit schnellerem Takt, Metal zum Beispiel oder Punk war dabei. Die systemischen Denker, die mochten vor allem aber Musik, die nicht so traurig war, sondern positiv besetzt. Und oder auch gerne komplexere Strukturen haben, zum Beispiel das hier. Das ist das Concerto in C von Antonio Vivaldi.
Mit diesen Klängen gehen wir jetzt zum nächsten Thema über. Und das ist was fürs Auge.
Genau, was ganz Neues fürs Auge. Eine Prothese. In Großbritannien ist dem ersten Mann mit der altersbedingten Netzhautkrankheit AMD ein bionisches Auge eingesetzt worden.
Was ist denn das, ein bionisches Auge?
Das ist ein Implantat, das ans Gehirn angeschlossen ist. Sowas gibt es auch schon länger fürs Hören. Beim Ohr ist das im Grunde ein Mikrofon, das Geräusche aufnimmt und ans Gehirn weiterleitet, wenn du taub bist. Und so ähnlich funktioniert auch dieses bionische Auge, nur eben mit Kamera.
Und der Mann, der kann jetzt wieder sehen?
Nee, sein Modell, das ist zwar das am weitesten entwickelte bionische Auge, Argus 2 heißt das Modell, aber es funktioniert bisher nur bei speziellen altersbedingten Netzhautstörungen. Der Mann mit dem Implantat ist 80 Jahre alt und konnte wegen seiner kaputten Retina im Sichtfeld in der Mitte nur noch schwarz sehen. Jetzt sieht er zwar da wieder heller, aber immer noch sehr pixelig, aber richtig normal wiedersehen, das gibt dieses Modell noch nicht her.
Apropos hergeben, Google gibt jetzt Informationen Informationen her, die Google früher lieber für sich selbst behalten hat.
Ja, und zwar Bewegungsprofile. Die zeichnet Google schon lange auf, auch auf deinem Smartphone, wenn du die Ortungsfunktion anhast. Google weiß, wo und wann du langläufst und das kannst du dir jetzt auch selber angucken.
Und wie komme ich an die Daten ran?
In der Android-App von Google Maps, da in der Funktion Meine Zeitachse. Google sagt, es werden nur Daten gespeichert über die Ortungsfunktion deines Handys. Aber wenn du zum Beispiel auch Google Fotos nutzt, dann kannst du gleich deinen letzten Spaziergang nochmal als Route ablaufen und in privaten Bildern angucken.
Ja, oder löschen. Katrin Silka mit Meldungen aus Wissenschaft und Technik.
Wetter.
Der Tag geht mit Sonne und Wolken, aber meist trocken zu Ende. Es bleibt noch recht warm dabei. Die Werte liegen im Norden bei 19, ganz im Süden um die 30 Grad. Der Freitag wird nicht viel anders als heute. Mehr Wolken als Sonne, Schauer kommen aber nur ab und zu runter. Und am ehesten im Südosten, später auch im Südwesten. Es wird etwas wärmer als heute. Am Samstag ähnlich, da ist es im Süden am längsten schön.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.